von meinem Empfinden sagen, jahrelang. Und dann ist es sehr, sehr schwer, die Lieder, die wir eben gesungen haben, von Herzen mitzusingen. Dann wünscht man sich so ein Gänseblümchen, so etwas Farbe wieder, einen kleinen Neuanfang, etwas Frühling im Winter. Aber die Realität ist dann oft anders. Man nimmt es nicht wahr in dieser Phase des Trauers und des Verlustes. Ja, es geht so schnell. Manchmal ist es ein Ereignis, manchmal ein Unfall, der alles verändert, manchmal ein Rücken, der von jetzt auf gleich nur noch Schmerz bedeutet. Für manch einen Mensch ist es das Leben überhaupt mit Schmerzen. Manchmal ist es die Nachricht oder die Realität einer Krankheit, die aus menschlicher Perspektive unheilbar ist. Und dann ist das so mit dem hellen Licht, du Gott bist Sonne und Schild, auf einmal gar nicht mehr so zum Guten bestellt. Dann kann es sein, dass das fröhliche, helle Leben auf einmal aschgrau wird. Der Energietank, der steht dann so wie bei dem Bild auf absolut Null. Du wünschst dir Kraft, aber irgendwie hast du den Eindruck, es reicht gerade so für eine Stunde. Und dann muss ich mich setzen, hinlegen, dann geht es nicht weiter. Trotz deines Vertrauens, deines Hoffens und Betens, erlebst du, wie Gott dir vielleicht genau diese Worte sagt. So unverständlich, Jesaja 50, Vers 3. Worte, die wir nicht als unsere Lieblingsverse haben. Ich kleide, das sagt Gott selber, ich kleide den Himmel in Dunkelheit und ziehe ihm ein Trauergewand an. Wenn Gott es dir sagt, dass er so mit deinem Leben umgibt, Dunkelheit und ein Trauergewand, dann hast du eine Ahnung davon, wie erschöpfend das Leben sein kann, im Sinne von keine Kraft mehr haben, wie müde du bist. Und oftmals bist du nur noch in der Lage, das zu sehen, was dich herunterzieht, weil dich das magisch anzieht. Dein Blick ist getrübt, weil deine Seele betrübt ist. Finsternis. Ich kann nicht mehr. Das ist oft so ein Satz, der dann Auferstehung feiert. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und die Finsternis hat oft viele Namen. Sie kann auch einfach schwierige Untermiete heißen, mit denen ich nicht klarkomme. Finanzielle Nöte, dunkle Gedanken, die immer wieder in mir aufsteigen und die ich einfach nicht abschalten kann. Und dann treten sie auf, diese vielen Helfer. Und jeder von uns hat sie wahrscheinlich in solchen Phasen der Dunkelheit persönlich erleben müssen. Ach, das geht vorüber. Das hat doch schon jeder erlebt. Wunderbar. Stimmt, denkst du dann. Aber ich muss jetzt gerade durch. Denen in Afrika geht es doch viel schlechter als dir. Ja, ich weiß, ich jammer auf einem hohen Niveau. Aber es ist doch mein Leben. Freu dich einfach auf was Schönes danach. Ja, gute Idee. Aber wann und was soll das sein? Hättest du es doch nur anders gemacht, anders entschieden. Ja, das dachte ich auch im Nachhinein. Aber jetzt muss ich mit den Konsequenzen leben. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich schaffe es nicht. Und in den Tunnel, in dem man sich da befindet, dort, wo fast nichts mehr zu sehen ist, weil alles so irritierend, schmerzhaft und bedrohlich ist, kommt dann noch ein anderer Gedanke ans Tageslicht. Wer im Finstern lebt oder wandelt und wem kein Lichtglanz scheint, Pünktchen, Pünktchen. Und was sagen dann deine lieben Freunde? Dann reiß dich zusammen. Dann schäme dich. Der hoffe auf ein Licht am Ende des Tunnels. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was für eine gruselige Perspektive. Spinnennetzartig werden wir so mit Worten umgarnt. Aber so nicht bei dem Propheten Jesaja, aus dem dieses Wort stammt, wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint. Denn da blitzt auf einmal in dem Bedingungssatz, in dem Begründungssatz ein Licht auf. Gott macht so eine Art Taschenlampe an. Er will dich, er will mich, er will uns heute ermutigen. Denn bei Jesaja heißt es weiter, wer im Finstern, in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Jesaja 50, Vers 10. Wisst ihr, das ist jetzt keine leichte Vertröstung, auch kein leichter Trost. Nach dem Motto, komm, da musst du halt durch, reiß dich zusammen. Nein, der vertraue auf den Namen Gottes. Also es geht um Gott, der namentlich, persönlich dir sagt, ich bin doch bei dir. Mit seinem Namen verbirgt er seine Qualität, ich bin Sonne und Schild. Und ich will es und werde es auch für dich sein. Das wird nicht das Ende des Lichtes sein, sondern das ist permanent Licht. Gute Nachricht für dich. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke, ja, gute Nachricht ist nichts anderes wie positives Denken. Aber das ist es nicht. Es ist viel, viel mehr. Der hoffe auf den Namen des Herrn. Das heißt, ich darf und bin mit Gott per Du. Und er ist mein Vater. Und Jesus ist mein Freund. Und der Geist Gottes ist immer bei mir, in mir. Wow! Gott in mir. War es nicht das? Das war der Lieblingsvers von Andrea. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende des Weltzeitalters. Das garantiert der Name des Herrn. Gott sei Dank. Denn wer sollte von uns das garantieren? Es ist Gott selber, der dahinter steht, der dafür steht und es umsetzt. Also deshalb, so habe ich es für mich formuliert, fand ich so einen schönen Artikel. Hoffen wir gemeinsam auf den Herrn, trainieren wir mit Hoffnung unseren Mutmuskel. Dieser Mutmuskel, der sagt, ich gehe wieder einen Schritt weiter und ich halte am Vertrauen, an der Hoffnung und der Liebe Gottes fest, die er mir persönlich zugesichert hat. Und heute tun wir es mit einem meiner Lieblingsverse aus 2. Korinther 12, Vers 9. Das ist so ein Vers, an den ich mich immer klammere, wie so hier an dieser Fernbedienung. Es ist der, dass ich, wenn ich morgens früh, sonntagmorgens früh, die letzten Sätze noch schleife, sage, Herr, das ist das, was ich kann. Aber dass diese Worte Leben bewirken, kann ich nicht. Dass diese Worte in einem menschlichen Herzen ein Licht anzünden, kann ich nicht. Ohne dich, Jesus Christus, kann ich gar nichts. Und wenn ich jetzt meine Woche Revue passiere, dann muss ich sagen, es ist auch gar nicht denkbar, dass du so etwas durch mich bewirken könntest. Das habe ich nicht verdient. Gnade allein genügt. Ich muss mir weder die Liebe Gottes verdienen, noch dass er meine Worte verwandelt in göttliche Qualität. Ich verlasse mich einfach darauf. Und so halte ich mich an diesem Vers. Meine Kraft, so sagt es Gott zu Paulus, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. In der Neuen Lebensübersetzung, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und darüber möchte ich heute mit euch gemeinsam nachdenken. Kraft in Schwäche. Vollmacht in Begrenzung. Das klingt eigenartig, gell? Schwäche ist manchmal auch von den Umherstehenden sehr schwer auszuhalten. Das macht uns nervös. Das empfinden wir als unangenehm. Da gehen wir gerne einen Schritt zurück, wenn wir diese Schwäche, diese Begrenzung in anderen Menschen wahrnehmen. Es legt eine Hilflosigkeit in uns wahr. Was soll ich jetzt sagen? Was kann ich sagen? Soll ich überhaupt was sagen? Darf ich das? Wer sensibel in seinem Umfeld betrachtet und die Augen offen hat, wird aber die Schwäche überall entdecken. Schwäche ist ein Teil unseres Lebens, unserer Wirklichkeit, unserer Gemeinden, unserer Gesellschaft. Das Ganze wie selbstverständlich. Also deswegen bin ich überzeugt, es lohnt sich, in diese Zusage Gottes hineinzutauchen, um zu erfahren, welche Kraft in Schwäche wachsen kann. Also Gott baut sein Reich. Er bringt seine Sache voran. Gott ist dabei nicht unterzukriegen und er wird es zeigen, dass er ein Worteinhalter ist. Und wie will er es machen? Hör genau hin. Er will es durch dich und durch mich machen. Er will es durch uns machen. Und Gott hat eine Werbestrategie sich ausgedacht, die absolut unpopulär ist. Vollmacht oder Kraft durch Schwäche. Gottes Kraft durch Begrenzung. Durchbruch aufgrund unseres Unvermögens. Wie klingt das in deinen Ohren? Also ich musste daran denken, wie Suppe mit Maden, wie Deo aus Schweißgerüchen, Kaffee von gestern, Autos aus Pappe. Also da kräuseln sich doch die Nackenhaare. Da spreize ich innerlich meine Finger und sage, alles nur das nicht. Bemerkenswert finde ich allerdings, dass Paulus genau so auch gedacht hat. Er hatte etwas in seinem Körper, ein Pfahl in seinem Fleisch, eine Krankheit, einen Schmerz, irgendetwas, was ihn auf jeden Fall behindert hat, gehindert hat, so zu wirken, wie es in seinem Herzen brannte. Und ich kann mir vorstellen, dass er aufgrund dieses Merkmales auch manchmal belächelt wurde. So ganz nach dem Spruch, der andere kann er heilen, aber sich selbst nicht. Und dann stelle ich mir vor, wie dieser Paulus mit Gott redet. Gott, du hast doch mein Anliegen noch nicht so richtig verstanden. Deswegen muss ich dir nochmal erklären. Also jetzt mach mich doch bitte endlich gesund. Nimm diesen Stachel, diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Ich habe doch gute Absichten. Ich möchte mehr in deinem Reich bewirken. Und das hindert mich. Das schaffe ich nicht damit. Und ich möchte auch ganz ehrlich meine Verleumder ein bisschen mundtot machen. Sie sollen es doch sehen, dass du mit mir bist und welche Kraft du hast. Also bitte zeig es ihnen, wenn du diese Macht hast. Ich weiß nicht, ob du solche Gebete sprichst. Ich mache es immer wieder mal. Wenn ich die weltpolitische Lage sehe, dann sage ich, ah, jetzt demonstriere doch deine Macht. Du setzt Könige ein, du setzt Könige ab. Bitte mach das doch jetzt mal. Und manchmal habe ich den Eindruck, Gott hält mir einen Spiegel vor, na, du kleiner König Jörg, soll ich bei dir anfangen? Also dreimal ist es, wo Paulus in diesen Kampf, in dieses Ziel mit Gott hineintaucht und ihr darum ringt, Herr, mach es doch bitte. Also ich meine es ehrlich, das ist meine Vorstellung. So kann ich dich doch viel besser präsentieren. Das ist doch mal ein Werbeschild, ein Reklameschild, ein Richtungsweiser, wo jeder andere sieht, wow, was du kannst und wie gut du bist. Aber die einzige Antwort, die er von Gott bekam, war, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Warum macht Gott es? Warum sucht er ihn aus? Nicht, weil Paulus so gut ist, nicht, weil er so begabt ist, nicht, weil er so viel kann, nicht, weil er schön ist, nicht, weil er groß ist, nicht, weil er ein Pharisäer ist. Er hat ihn nur ausgesucht um seinetwillen, weil er Gott ist. Und sagt, dich möchte ich haben, du bist es mir wert. Ich kann dich gut gebrauchen. Ich habe mich dann gefragt, was ist das für ein Prinzip? Also in Schwachheit kommt Gottes Kraft zum Tragen, zum Durchbruch, wird sichtbar. In meiner Begrenzung, mein Unvermögen, in meiner Sündhaftigkeit. Oder ich kann die Liste jetzt fortsetzen. Aber der Schwerpunkt liegt darin, in dem, was ich als schlecht bezeichne, als nicht heilsam, darin entfaltet Gott seine Kraft. Da möchte ich mit euch drüber nachdenken. Das Erste, was ich feststelle, Paulus, 2. Korintherbrief, nehme ich den ersten noch mit dazu, hat ganz viel Schwäche erlebt. Also wenn einer weiß, was Krankheit, Verfolgung, Leid ist oder sonst etwas, dann ist es Paulus. Und ich habe euch nur so Bibelstellen mitgebracht, die ich jetzt zitiere. 2. Korinther 1, 3 bis 5 und 8 und 9. Da berichtet er von der Todesangst und der Verzweiflung, die er hatte und dem vielen Leid, das er erlebt, was er nicht im Griff hat, weil er keine Kontrolle mehr darüber hat. In 2. Korinther 4, 8 bis 12, da berichtet er von seiner Ratlosigkeit und der erlebten Unterdrückung und Verfolgung, weil er Gott dient. In Kapitel 7, Vers 5 des zweiten Briefes berichtet er von seiner Rastlosigkeit. Jetzt offenbart er, was in ihm vorgeht. Von seiner Angst und den Kämpfen, die er hat, die er überhaupt nicht unter seinen Füßen hat. In Kapitel 11, 24 und folgende gibt es eine lange Liste von dem, was Paulus alles ertragen musste. Also nur negative Erfahrungen von mehrfach gesteinigt. Mit Stein also der Versuch, ihn zu töten, von Peitschenhieben, die er bekommen hat, von Schiffbrüchen, die er erlebt hat. Grausige Liste, was er alles durchmachen musste. Also Paulus, verstehen wir vielleicht, wenn er sagt, Hilfe, heile mich, Herr. Vielleicht war der Pfahl des Fleisches, der Stachel, auch dadurch verbunden, weil er so oft ausgepeitscht worden ist. Und in dem Sinne vielleicht verkrüppelt war. Wir wissen es nicht. Aber ich verstehe ihn mit seinem Schrei an Gott, hilf mir, rette mich daraus, heile mich, Herr. Also Paulus ist kein erfolgsverwöhnter Sieger. Nicht der Held, der allem strotzt, dem nichts ausmacht und dem gar nichts umwerfen kann. Nein, Paulus stand oft in der Situation, das Handtuch zu schmeißen, zu einzugestehen, ich bin überwältigt, nicht von dir Gott, sondern von den Menschen. In Korinth sind es noch die Überapostel, so werden sie von Paulus genannt und so verstehen sie sich auch, dass sie größer und besser und wichtiger sind als der Apostel Paulus. Sie machten sich in der Gemeinde in Korinth breit. Und sie forderten Beweise von Paulus, Beweise seiner Berufung, Beweise seiner Vollmacht, Beweise seines Glaubens. Sprachen nicht die gesamten Umstände seines Lebens dafür, dass dieser Paulus auf einem absteigenden Ast steht und dass Gott gar nicht für ihn ist, sondern gegen ihn ist? So offensichtlich, sonst wäre er doch gesegneter, bewahrter. Kann Gott dann mit ihm sein, wenn er gar nicht vernünftig reden kann? Kann Gott dann mit ihm sein, wenn er ihn eine Krankheit in sich trägt? Es ist der Beweis, dass Gott ein Nein sagt. Ich weiß nicht, ob wir uns hineinversetzen können, welch einer inneren Anspannung Paulus da eigentlich gelebt hat. Und er lässt sich dann verleiten, so sagt er es, von seinen Visionen, die er bekommen hat von Gott, zu schreiben. Nie hätte er es sonst gemacht, aber jetzt fühlt er sich provoziert davon und er schreibt davon, welche Offenbarung er von Gott erhalten hat, weil diese Überapostel damit prahlen, was für Prophetien sie geschenkt bekommen haben. Und dann zählt er alle seine Leiden auf, um damit zu zeigen, nicht ich bin doch so gebeutelt, sondern zu sagen, Gott hat mich darin bewahrt. Ich bin nicht gestorben, obwohl das die anderen schon dachten, das kann er doch gar nicht überleben. Nein, ich lebe weiter, weil Gott mich noch braucht. Ich würde gerne schon bei Jesus sein, aber solange er mich auf der Erde hält, habe ich noch einen Auftrag. Und dann kämpft er um seine Berufung als Apostel und denkt, wenn er jetzt verliert, dann verliert er ja auch die ganze Gemeinde in Korinth und dann geht sie den Bach runter. Weil diese falschen Apostel haben keine Scham, alles an sich zu reißen. Herr, mache mich gesund. Bitte, hilf mich. Es geht doch um deine Sache, um dein Reich, um deine Gemeinde. Und Gott bleibt dabei. Paulus, dreimal, das reicht jetzt, du weißt, dreimal heißt endgültig meine Entscheidung, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass es dir gefallen, dass ich dir unverdient gnädig bin, begegne. Und du sollst es wissen, durch deine Schwachheit, Begrenzung, deine Not, werde ich meine Kraft präsentieren. Dadurch wird sie sichtbar werden, zum Durchbruch kommen, zur vollen Entfaltung. Also die nächste Frage, die man hochkam, wieso, Gott, gibst du dem Paulus diese Antwort? Warum reagierst du, Gott, in solchen brenzlichen Situationen, die manch einer von uns gerade jetzt hautnah erlebt, mit dem Hinweis auf Gnade und Schwachheit? Was denkst du dir dabei, lieber Gott? Das Erste, was ich persönlich in den wenigen Leiterfahrungen, die ich machen musste, aber die sehr schmerzhaft waren, das Potenzial von Schwäche ist, es öffnet Türen. Türen zu Menschen, die Vergleichbares erlebt haben. Türen zu Menschen, die auf einmal merken, ey, der Jörg kommt nicht von ganz oben. Der weiß, wovon er redet. Kennt ihr das, was manche Leute sagen? Was hast du mir bitte schön zu sagen? Komm erst mal in mein Alter. Wenn du das mitgemacht hast, was ich alles erleben musste. Und wisst ihr, diese Menschen haben recht. Sie haben wirklich recht. Wenn ich kein Leid erlebt habe, wenn ich nie selber getröstet wurde, wenn ich Gott noch niemals als Beistand brauchte, weil alles doch irgendwie alleine lief und ich es als selbstverständlich hingenommen habe, weil es auch so war. Mir ist alles gelungen. Dann sind viele, viele Türen zu. Und erst da, wo das Leid hineinkommt, öffnet sich so ein Spalt der Türen. Da fangen Menschen an, es zu wagen, ihr Herz zu öffnen. Als Rita und ich unseren Sohn verloren haben, es war erstaunlich, wie viele Menschen Gleiches erlebt haben. Ich habe es vorher überhaupt nicht gesehen. Ich dachte, ist doch alles selbstverständlich, dass wir Kinder kriegen. Und es war erschreckend für mich, wie blind ich war. Und die Türen haben sich geöffnet. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen und das war heilsam. Also ich denke, ihr versteht so ein bisschen, was dahinter steckt. Paulus bringt es im Korintherbrief auch zur Sprache. Gepriesen sei Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens zu leiden haben. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Wir können nur dann trösten, wenn wir selbst Trost nötig haben und ihn dann von Gott empfangen haben. Also deswegen, einer dieser Gedanken ist, Gott verwandelt seine Kraft, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seinen Trost mitten in unserem erlebten Leid, sodass wir das als Segen an andere weitergeben können, auf Augenhöhe. Der nächste Gedanke, das ist jetzt die Kehrseite, Schwäche blockiert Stolz. Also wenn ich es ehrlich sagen muss, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, dann werde ich nicht mehr solche Parolen von mir geben. Hoffentlich, reiß dich zusammen. Es wird schon wieder gut werden. Denk dir was Schönes aus. Lenk dich ab. Nein. Das sind dann oft diese Gedanken, ich habe doch alles im Griff und das klappt schon gut und ich werde es auch wieder schaffen. Nein. Schwäche, Grenzen, Unvermögen, Sünde, Schuld blockiert meinen Stolz. Ich bin dann wieder auf dem Teppich der Realität gelandet und kann sagen, aha, so ist es um mich bestellt. Ich dachte, ich könnte alles. Ich dachte, ich schaffe es. Aber jetzt weiß ich, nee, deine Gnade, ohne deine Gnade komme ich keinen Zentimeter weiter. Also Gott führt uns ganz bewusst in oder an unsere Grenzen, damit wir kein Potenzial in uns selber finden. Denn alles, was ich selber erledigen kann, was mir gelingt, trägt zu einer anderen Kraftquelle dabei. Es ist Energie, die den Stolz füttert. Und die, die die Bibel gut kennen, wissen, dass Gott dem stolzen Menschen Widerstand leistet. Der stolze Mensch erlebt Gott als seinen Feind. 1. Petrus 5 können wir das nachlesen. Also, wenn ich denke, ich bin geistig, ich bin glaubensstark, ich bin ein Vorbild für alle Menschen, dann füttere ich letztendlich meinen Stolz. Wenn ich sage, danke Herr, dass du das durch mich wirkst, ist es was anderes. Selbst unser Gebet nach Wunder Gottes oder Erweckung, wir haben gestern so einen Beitrag gehört, kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, sage, ja Herr, das tue ich auch. Aber es ist durchtränkt ganz oft von dem Gedanken, ich will es erleben, damit ich was zu erzählen habe. Ich spricht schon genug. Ich bete um Kraftwirkung Gottes, damit ich groß dastehe, damit angeben kann. Wisst ihr, worüber Paulus angegeben hat? Über seine Schwachheiten. Da hat er gesagt, da rühme ich mich. Also da gebe ich mit an, dass ich das jetzt alles erleben musste. Also, Schwäche machen deutlich, ich brauche Gott. Sie öffnen mir Türen für Menschen, die auch Leid erleben. Und sie verhindern es, dass ich überheblich werde. Wir haben aber diesen Schatz, so schreibt es Paulus, in irdenen Gefäßen, also diesen Schatz, dass Gott in uns ist, diesen Schatz, dass der Heilige Geist in uns ist, diesen Schatz von Gaben, die er uns geschenkt hat. Wir haben diesen Schatz der Weisheit, der Liebe Gottes in uns, in unseren Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Ein dritter Gedanke, der auch sehr deutlich wird, es kommt ja nicht auf mich an, sondern es kommt darauf an, dass Gott groß herauskommt. Und das weiß ich, wenn ich es merke, ich schaffe es nicht. Ich bin so müde manchmal, dass ich gar nicht weiß, wie soll ich jetzt noch konzentriert arbeiten. Und wenn dann Gott Gnade schenkt, merke ich, oh, ich konnte wieder so viel und ich konnte überhaupt was schaffen. Und danke Gott dafür. Und das heißt es, alle Ehre für unseren Gott. Und auch das sehen wir jetzt in diesem Vers. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Also es geht um die Ehre Gottes. Es geht darum, dass Gott herauskommt. Ob wir das verstehen, ob wir das wollen, ob wir das wahrnehmen, ich hoffe wirklich sehr darum. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Also Gott soll groß herauskommen. Das hat Paulus gelernt in dieser Situation. Es war im Grunde immer auf seinem Herzen, aber er hat es vielleicht manchmal nicht wahrgenommen, wie schnell man auf die andere Seite des Pferdes herunterfällt und auf einmal doch sich mehr im Mittelpunkt hat, als einem lieb ist. Und wieder kommt mein kleiner Zweifel und sagt, ja, Das ist Paulus, der Apostel. Und Gott sagt es ihm. Ja, richtig. Wenn ich aber nun sage, das ist mein Lieblingsvers, oh, darf ich das in Anspruch nehmen? Oder gilt das nur Paulus? Und dann habe ich einige Bibelstellen gefunden und festgestellt, jawohl, es gilt auch dir und mir, dieses Wort an Paulus. Nehmen wir aus der Bergpredigt. Glücklich heißt es da. Glückselig die Armen im Geist, also die nichts auf die Reihe kriegen. Glückselig die Armen im Geist, die wissen, wir können niemals in die Beziehung zu Gott kommen. Egal, was ich mache. Gestern hatten wir die Frage, was muss ich tun, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden? Die Antwort, gar nichts. Oh nee, ich muss doch was tun. Ich muss doch mehr beten, ich muss doch mehr Bibel lesen. Ich muss doch mehr von dem machen, was ich für richtig halte. Um erfüllt werden zum Heiligen Geist, brauchst du nichts zu tun, als zu sagen, Herr, bitte erfüll mich. Das ist keine Leistung. Also Gott, oder dann Jakobus 2, Vers 5, hört mir mal gut zu, schreibt da Jakobus. Hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben, Erben des Reiches zu sein? Also schaut doch mal an, wer bei euch ist. Sagt Paulus am Korintherbrief. Es sind noch nicht viele Große, nicht viele Weise. 2. Korinther 8, Vers 9. Denkt daran, was unser Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Wow, das ist der Plan Gottes. Gott sucht Arme und Bedürftige, sündige, gebrochene Menschen, die nicht mehr weiter wissen und nicht mehr weiter können. Er wird von diesen Personen magisch angezogen, weil er will in ihnen wohnen und er will bei ihnen sein. In einem Lied heißt es, Gott wurde arm für dich, damit du durch ihn reich wirst. Und dann verliert sich all das Schwere und verwandelt sich wie dieser Türspalt, das Licht in dein Leben hineinkommt. Oder ein bisschen öffnest du das Fenster, dass mal frische Luft reinkommt in deinen Schmerzmove, der dich sonst umgibt. Gott sucht also Menschen, die nur etwas in sich tragen, diese Sehnsucht, ich möchte Anteil an deiner Gnade geschenkt bekommen. Und Gnade heißt, ich möchte in echter Beziehung zu dir sein. Dass das nicht nur Theorie ist, sondern ich es in meinem Leben erlebe, du bist bei mir. Du hältst mir die Hand, du tröstest mich und du verwandelst diese Schwäche, die ich habe, in deine wunderbare Kraft. Und es ist gerade das Kreuz, ich muss mal gucken, weil ich, na okay, es ist gerade das Kreuz, wir haben es in dem einen Lied ausgesungen, wo Jesus Christus ruft, es ist vollbracht. In meiner Fantasie, in meiner Denke habe ich oft gesagt, naja, das hätte er doch sagen müssen, als er von den Toten auferstanden ist. Es ist vollbracht. Nee. Dort, wo es für ihn nicht mehr weiterging, dort, wo er die Entscheidung getroffen hat, ich hole keine Engel zur Hilfe und ich steige auch nicht vom Kreuz herunter, sondern jetzt, wenn ich weiß, jetzt ist es gleich aus mit mir. Da hat er noch die Kraft zu sagen, ich weiß gar nicht, ob er die Kraft zum Schreien hatte, es ist vollbracht. Das ist der Sieg über alle Dunkelheit. Das ist der Sieg über alle Hoffnungslosigkeit in diesem Kreuz. Weil er da etwas beseitigt von der Gottesferne, die jeden Menschen betrifft. Da beseitigt er etwas von all dem Leid, das wir erleben müssen und nimmt es auf sich. Durch seine Striemen, durch diese Gewalt, die er erlebt hat, wird auf einmal Heilung freigesetzt. Ich verstehe das nicht, begreife es nicht, aber ich möchte es glauben und ich möchte es hoffen. Und ich bete darum, Herr, immer wieder neu, auch in meinem Leben. Die Auferstehung ist wunderbar, dass sie da ist. Aber sie hat nur dann Kraft, wenn der vorher gestorben ist. Deswegen hat der Tod nicht mehr das letzte Sagen. Weil Jesus hat den Schlüssel in der Hand, das heißt die Autorität, die Berechtigung, über Leben und Tod jetzt zu entscheiden. Über Krankheit und Gesundheit. Über Gutes und Schlechtes. Über Finsternis und Licht. Und wenn er entscheiden darf, dann öffnet sich vielleicht für dich und mich auch eine Tür, Anteil an dieser Kraftwirkung Gottes zu erhalten. Mitten durch das, was wir unangenehm finden, was wir nicht heilsam empfinden, was wir nicht prickelnd empfinden, aber wo wir am Ende sagen, Herr, danke. Danke, dass du mich nicht wegschmeißt. Danke, dass du mich nicht ignorierst. Danke dafür, dass du an mich denkst, auch wenn ich das oft nicht fühle. Danke, dass es nicht auf meine Gefühle ankommt, aber du weißt meine Sehnsucht, ich möchte es auch mal wieder fühlen. Und danke, dass es Menschen gibt, die du gebrauchst. Und mit diesem Trost, diese Barmherzigkeit, dieses Licht zu vermitteln. Gott verbirgt sich damit. In seinem Namen Jesus Christus. Gott rettet. Also auch wenn mein äußerer Leib sich aufreibt, so darf mein Inneres Tag und Tag erneuert werden. Und das möchte ich uns zusprechen. Dass wir es erleben dürfen, diese Bürgschaft, die Gott eingegangen ist. Obwohl er gesagt hat, wir sollen keine Bürgschaft eingehen. Übertritt er dieses Gebot selber und sagt, ich bin dein Bürger, ich übernehme Bürgschaft für dein ganzes Leben, ich bezahle für dich und dafür nehme ich alles auf dich, auf mich, dein ganzes Leben. Ich werde zu deiner Person und du darfst jetzt meine Person sein. Ich mache einen wunderbaren Kleiderwechsel, ich mache einen Lebenswechsel, ich sterbe für dich, damit du Leben von mir bekommst. Gott begegnet dir in deinem Schmerz. Gott begegnet in deiner Verzweiflung. Gott begegnet dir in dem, was du nicht verstehst. Gott begegnet dir in deinem, was du nicht auf die Reihe kriegst. Gott begegnet dir in deiner Sündhaftigkeit. Und stelle dich wieder her und werde Licht in dieser Finsternis. Amen. Abruptes Ende. Gott segne euch.